So, guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste. Wir kommen jetzt zur Predigt. Ich bin sozusagen heute der Notnagel. Wir hören heute vom Buch Jona, von dem Propheten Jona. Und der Grund, warum ich das heute euch darüber etwas erzählen möchte, geht eigentlich zurück auf den Sommer in Gemünden. Da haben wir das nämlich als Thema gehabt und haben uns viel über das Buch, aber eben auch um viele Aspekte aus diesem Buch unterhalten, uns damit beschäftigt. Und da kam so einiges raus, was mir nicht so bewusst war, und deswegen dachte ich, ich versuche es einfach mal ein wenig weiterzugeben von den Aspekten, die ich sehr hilfreich fand. Das Buch Jona könnte man vom Prinzip, worum geht's da? Also, es geht eigentlich darum, was wir in der Lesung ja schon gehört haben. Es geht im Grunde genommen, und das zeige ich nachher im vierten Kapitel auch auf, es geht im Grunde genommen darum, dass Gott dem Volk Israel zu der damaligen Zeit einen Auftrag gibt, sich als Werkzeug der Bekehrung anderer Völker benutzen zu lassen. Und Jona ist ein gutes Beispiel, so wie er reagiert, zu sehen, dass das nicht immer so einfach ist. Dass wir im übertragenen Sinne das nicht immer so gerne zulassen. Das ist eigentlich die Hauptaussage des Buches. Aber es steckt eben noch viel mehr drin, finde ich, obwohl es sehr kurz ist. Man kann es ja in 10 Minuten durchlesen eigentlich. Es geht relativ schnell. Deswegen werden wir da auch durchlesen zwischen meinen Worten. Und ich möchte eigentlich 3 Punkte hervorheben, die man vielleicht so als erstes ganz gerne mal überliest. Das eine ist, man kann zwar von Gott davonlaufen, aber du kannst nicht weglaufen von ihm. Er kriegt dich, wenn er dich kriegen will. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, Gott greift aktiv in unser Leben ein. Der dritte ist, Gott ist ein geduldiger Gott und ein Gott der zweiten Chance. Und der vierte und letzte Punkt ist im Kapitel 4 eben, Gott ist ein gnädiger Gott. Und er schenkt Gnade dem, dem er Gnade schenken möchte. Wenn man sich jetzt am Anfang Kapitel 1 die ersten Zeilen liest und denkt, okay, da spricht Gott zu dir und sagt, geh mal nach Ninive. Und was macht Jona? Er macht genau eigentlich das Entgegengesetzte von dem, was er machen soll. Statt nach Ninive zu fahren, versucht er nach Tarsis oder Tarsus, was wahrscheinlich die türkische Stadt liegt. Also mehr oder weniger nicht ganz in entgegengesetzte Richtung, aber auf jeden Fall weit weg von dem, wo er eigentlich hin sollte, zu fahren. Und wenn man am Anfang denkt, ja gut, wieso macht er denn das? Wenn er ein Prophet ist, Propheten hatten ja die Ehre, aber auch eigentlich die Last, das Wort Gottes zu hören und eben auch die Aufgabe, das weiterzugeben, dann fragt man sich ja erstmal, warum reagiert er so? Und ich glaube, ein ganz menschlicher Grund war sicherlich einfach pure Angst. Und das kann man auch gut verstehen, wenn man sich überlegt, wer die Assyrer eigentlich waren. Das waren ein sehr mordlustiges Volk, zumindest wird es häufig so geschrieben. Das war ein Volk, welches Menschen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen haben, welches nach Schlachtzügen die Köpfe gezählt haben, um ihren Erfolg bei Kriegszügen sozusagen zu dokumentieren. Es war also ein Volk, mit dem du nicht wirklich Konflikte haben wolltest. Und man kann durchaus verstehen, wenn Jona die Aufgabe oder den Ruf bekommt, dorthin zu fahren, dass er erstmal das Gefühl hat, das kann eigentlich gar nicht sein. Wenn ich da hingehe, komme ich nicht wieder. Und ich habe mir überlegt, mit was kann man das vergleichen? Es wäre wahrscheinlich so, als wenn wir heute hören, geh nach Damaskus zu Assad und erkläre ihm mal, dass er auf dem Holzweg ist. Ne? Und predige mal das Evangelium. So. Dann wäre wahrscheinlich unsere erste Reaktion auch, jo. Das muss irgendein anderer machen, aber definitiv nicht ich. So. Und insofern, glaube ich, kann man das gut verstehen, das war erstmal schiere Angst. Er hat das Gefühl gehabt, wenn er das macht, was Gott ihm sagt, dann kommt er da niemals lebend wieder raus. Insofern geht er zum Hafen, vielleicht überlegt er sogar noch, ob er es machen soll oder nicht. Und dann kommt dieser glückliche Umstand, statt ein Schiff Richtung Ninive zu nehmen, was ja im heutigen Irak liegt, Mosul, relativ weit weg, ist rein zufällig ein Schiff da, aber das fährt eben nicht dahin, sondern es fährt in die andere Richtung. Und vielleicht denkt er sich auch, vielleicht ist das Schiff doch von Gott. Weil so ein Zufall kann es eigentlich nicht geben, dass gerade jetzt ein Schiff da ist, was ihn in Sicherheit bringt. Also springt er auf dieses Schiff auf und wähnt sich wahrscheinlich auch in Sicherheit, was wir auch vielleicht daran erkennen, dass er einfach durchschläft. Selbst während des Sturmes schläft Jona ja durch. Und für die, die es jetzt längere Zeit nicht gelesen haben, lese ich mal gerade das erste Kapitel. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo, dem Hafen, das heutige Tel Aviv, hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, sodass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Das muss man auch erstmal schaffen, auf so einem richtigen stürmischen See fest zu schlafen. Erinnert ja spontan erstmal so ein bisschen an die Situation mit Jesus, der hat ja auch gepennt. Ist hier aber, glaube ich, keine Analogie, sondern ist eher wahrscheinlich so zu deuten, dass der selbst in der größten Not und Bedrohung das einfach nicht realisiert, was gerade passiert. Also der schläft einfach. Steh auf, ruf deinen Gott. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen, kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf wen? Auf Jona, natürlich, auf wen sonst? Da sagten sie zu ihm, teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf? Und wo kommst du her? Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm, was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen, denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Aber die Männer wollen ihn eben nicht aufgeben und denken, wir können ihn ja jetzt nicht einfach über Bord schmeißen. Also was machen sie? Sie rudern umso härter und versuchen, das Boot noch irgendwie an Land zu bringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Also, Mensch versucht und Gott sagt, ich kann aber noch einen draufsetzen. Und genau das ist das, was hier passiert. Und irgendwann geben sie auf und dann sagen sie, ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht und sie brachten den Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Das ist das erste Kapitel. So, also, Jona rennt weg, der Herr sagt, renn ruhig, ich krieg dich schon und genau das passiert auch. Aber hier steckt eben, glaube ich, noch viel mehr drin. Hier steckt vor allen Dingen erstmal drin, wie ich schon sagte, man kann nicht weglaufen von dem Herrn, wenn er für dich einen Auftrag hat, dann ist es vielleicht besser, den auch einfach auszuführen. Man kann sicherlich damit hadern, aber am Ende siegt halt doch der Stärkere. Das ist die eine Nachricht. Die andere ist aber auch, Was Jona hier natürlich nicht bedacht, ist, dass sein Verhalten auch Konsequenzen auf andere Menschen hat. Nämlich die Seeleute. Die Seeleute verlieren, um ihr Leben zu retten, die gesamte Fracht. Das hat zur damaligen Zeit wie heute auch, muss man sich vorstellen, wenn so ein Tanker mit wie viel tausend Containern an Bord alles über Bord schmeißt, sind die pleite. Damals gab es ja noch keine Versicherung, wo man sagen konnte, gut, dann kriegen die halt die Versicherungssumme ausgezahlt und ist gut. Das heißt, wie viele Seemänner auch immer da an Bord gewesen sein sollten, wenn die an dem Hafen ankommen, wo sie eigentlich hinfahren sollten, nach Tarsis, sind sie sozusagen leer. Die kriegen nicht einen Pfennig, was bedeutet, die werden ihre Familien auch nicht ernähren können. Die werden vielleicht entlassen oder ausgepeitscht, weil ihnen keiner glaubt, dass sie ihre Fracht verloren haben. Also die haben zwar ihr Leben gerettet, aber alles andere haben sie verloren. Und das nur, weil Jona nicht gehört hat. Also die andere Lektion hier ist, glaube ich, ganz klar, wir müssen uns auch im Klaren sein, dass unser Verhalten Einfluss auf andere hat. Und dass wir das dann irgendwann auch nicht mehr zurückdrehen können, auch wenn wir unter der Gnade Gottes stehen. Aber für den Schaden muss Jona letzten Endes, müsste er aufkommen. Er ist dann zu mutig und sagt, dann schmeiß mich halt über Bord. Aber wie gesagt, außer dem Leben der Seeleute bleibt denen eigentlich nichts. Das Boot noch, aber der Rest ist weg. Also es hat Konsequenzen, was wir machen. Das andere, was man hieraus lernen kann, ist, dass Gott uns eben auch mal in dunkle Gegenden, in dunkle Länder, in dunkle Bereiche unseres Lebens, unserer Nachbarschaft schickt, wo wir per se erstmal gar nicht hin möchten. Und warum macht er das? Weil er natürlich möchte, dass wir Licht ins Dunkel bringen. Und wenn alle Christen sagen, nee, das ist mir zu gefährlich, das ist mir eigentlich jetzt mal zu unbequem und ich möchte gerne auch mit meinen Kindern in einer Gegend wohnen, wo eigentlich alles schön ist und wo viele Christen leben und wo alles bequem ist und wo es irgendwie sicher ist, da muss man sich natürlich fragen, ja, wie soll denn das Licht ins Dunkel kommen, wenn wir das nicht auf uns nehmen? Und auch das ist die, finde ich, Lektion, die man aus Jona sehr gut lernen kann, ist, dass wir manchmal dahin müssen, wo wir halt nicht hin wollen. Und Jona muss das am dunklen oder am eigenen Leib erfahren. Und daher schließt sich eben auch die Frage an aus Kapitel 1. Wovor rennst du weg? Wo möchte Gott dich hinschicken? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und wo weißt du, dass du versuchst wegzulaufen? Die andere Sache, die man hier gut sieht, ist, manchmal kann es sinnvoll sein, wenn man sein Leben retten will, im übertragenen Sinne, Ballast über Bord zu schmeißen. Hier geht es ums nackte Überleben, aber auch wir haben viel Ballast zu Hause, die meisten von uns, viel Schrott, den wir eigentlich gar nicht brauchen, der uns zumüllt und der uns aber auch, weil es häufig ja materielle Dinge sind in irgendeiner Art und Weise oder gute Erinnerungen, der uns aber auch von Gott fernhalten kann. Wir müllen uns so zu, dass wir irgendwann die Zeit und Ruhe gar nicht mehr finden, auch im Kopf, im Geiste, im geistlichen Sinne, uns mal aufzuräumen, den Müll rauszukicken und wieder Platz für Neues zu machen. Und auch das, denke ich, ist im übertragenen Sinne durchaus ein interessanter Aspekt, der hier eine Rolle spielt. Und dann der zweite Punkt, Kapitel 1 und 2 übergreifend. Gott greift eben aktiv in unser Leben ein. Zuerst durch das Wasser, durch Winde, durch Stürme, durch hohe Wellen und später eben in Kapitel 2 auch durch einen großen Fisch. Und im Kapitel 2 geht es halt weiter. Und der Herr bestellte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, aus dem Bauch des Fisches und sprach, ich rief aus meiner Bedrängnis zum Herrn und er antwortete mir. Aus dem Schoß der Scheol rief ich um Hilfe, du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die Tiefe geworfen, in das Herz der Meere und Strömung und gab mich alle deine Wogen und deine Wellen gingen über mich dahin. Da sprach ich, verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen Tempel. Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, Seetang schlang sich um mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinab, die Erderiegel waren hinter mir auf ewig geschlossen, da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes. Was ich gelobt habe, werde ich erfüllen. Bei dem Herrn ist Rettung, und der Herr befahl dem Fisch, und er spie Jona auf das trockene Land aus. Kapitel 2. Also auch hier, was können wir lernen? Manchmal, glaube ich, muss auch Gott und benutzt auch Gott die Brechstange, um uns so ein bisschen wach zu rütteln. Und genau das hat er bei Jona auch getan. Er hat ihn letzten Endes erst ins Wasser werfen lassen und dann in diesem Fisch 3 Tage, 3 Nächte verharren lassen. Und wofür steht so ein Fisch oder wie stelle ich mir das vor? Das ist erstmal ein Raum, wo du dir nicht viel Sorgen machen musst oder Gedanken machen musst, was du jetzt als nächstes machst. Da gibt es einfach nichts zu machen. Es wird wahrscheinlich übel riechen, es wird unangenehm sein und du machst dir wahrscheinlich Gedanken um die ganz essentiellen Dinge im Leben, weil du gar nicht weißt, wie es jetzt weitergeht. All das, um was wir uns Sorgen machen, wird Jona nicht gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Was macht er? Wahrscheinlich das, was wir auch machen würden und machen, wenn wir im Bedrängnis sind. Er besinnt sich auf Gott, fängt an zu beten und kehrt um. Er merkt hier ganz klar, ich will das tun, was du mir gesagt hast, und ich war auf dem Holzweg. Und auch das ist für uns sicherlich nochmal was zum Überlegen, dass manchmal Gott eben auch in unser Leben eingreifen muss, um uns zur Ruhe zu zwingen, um uns in Situationen zu geben, wo wir einfach gar nicht mehr viel Auswahl haben, als uns auf ihn zu konzentrieren. Und damals gab es noch kein Internet und kein Fernsehen und die ganzen anderen schönen Sachen, die uns ablenken. Aber trotzdem konnte man sich mit ganz vielen anderen Sachen beschäftigen. Und auch hier, ob es jetzt ein Wal war oder ein großer Fisch oder was auch immer, der Herr kann natürlich nicht nur Berge versetzen, sondern er kann eben auch Fische schicken. Also für ihn ist nichts unmöglich. Das ist so die Nachricht, das ist das, was ich rausnehme. Er kann wirklich alles machen, was er für notwendig hält, um Menschen wieder zur Vernunft zu bringen. Und dann im 3. Kapitel, geht's weiter, da ist Jona also sozusagen wieder bekehrt, so ein bisschen eingenordet, wie wir im Norden so gerne sagen. Er ist wieder auf Spur gebracht. Und was macht Gott? Ist er sauer, dass er nicht gehört hat? Nein. Gott sagt Folgendes. Da geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Nineveh, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Nineveh gemäß dem Wort des Herrn. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagesreise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Nineveh ist zerstört. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Nineveh. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Nineveh auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen und sie sollen umkehren, jeder von seinen bösen Weg und von den Gewalttaten, die an seinen Händen kleben. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich des Unheil gereuen, dass er ihn zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht. Und dann kommt das Kapitel 4, was wir in der Lesung ja gehört haben, und wir wissen, wie das dann ausgeht. Aber auch hier, ganz versteckt ein wenig, aber eben offensichtlich, zum zweiten Mal ruft der Jona. Und es könnte, glaube ich, auch stehen zum dritten Mal, zum 3000. Mal, zum 10.000. Mal. Gott ist ein Gott der zweiten Versuche, der zweiten Chance, der dritten Chance, der vierten Chance. Gott ist geduldig. Und das vergessen wir häufig, wenn wir unsere Zeitstäbe, unsere Zeitmaßstäbe oder das, was wir als lang ansehen, in Relation zu Gottes Maßstäben setzen, vergessen wir häufig, dass es häufig völlig null und nichtig ist. Wenn wir daran denken, dass allein Jesus jetzt schon 2000 Jahre nicht mehr da ist und wir eigentlich, wie die frühen Christen, mehr oder weniger auch täglich darauf warten können, dass er wiederkommt, so wie es in der Bibel beschrieben ist, dann bekommt das schon mal eine gewisse Dimension und eine gewisse Zeitvorstellung, was eben ein Jahr oder auch 10 Jahre oder auch 100 Jahre, was unsere Lebensdauer im Vergleich zu Gottes Planung und Zeitverständnis eigentlich bedeutet. Und auch da kennen wir gute Beispiele, Abraham und Sarah. Wie lange mussten die warten, bis sie Kinder kriegen? Das war mehr oder weniger schon am Ende ihres Lebens. Also eigentlich gibt man da die Hoffnung schon auf, dass sich überhaupt was bewegt. Aber Gott ist geduldig und Gott gibt uns immer wieder neue Chancen. Und es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass keine Sünde so groß ist wie die Gnade Gottes, die sie sozusagen wieder ausgleicht. Und auch das erfährt Jona, auch das erfährt das Volk der Assyrer, geht ja auf, also wahrscheinlich hat es sich etwa um 750 vor Christus abgespielt, da war das Reich sozusagen in der Blüte ihres Schaffens, wahrscheinlich das erste große Weltreich, die erste große Weltmacht, also vielleicht muss man sich das heute mit den USA vorstellen, es war wirklich ein ungeheures, in aller Munde bekanntes Land, Mesopotamien, was eine wahnsinnige Kraft, was einen wahnsinnigen Reichtum hatte. Und Nineveh war zu dem Zeitpunkt die Hauptstadt. War eine prachtvolle Stadt, war wie gesagt 120.000 Einwohner, es gab Paläste, es gab alles, es gab die erste Keilschriftbibliothek, die errichtet wurde. Also es war das Zentrum von der damaligen Welt und alle wussten, dass das ist sozusagen wo der Hammer hängt. Und sie waren eben auch dafür bekannt, dass es alles andere als göttlich zuging. Assur ist praktisch der Namensgeber der Assyrer und der wiederum war wahrscheinlich ein Sohn von Sem, also ein Enkel von Noah. Das heißt, auch die Assyrer haben semitischen Ursprungs gehabt und haben irgendwann mal am Anfang an Gott geglaubt, aber haben sich dann irgendwann von Gott abgewandt und haben eben nur noch an Assur, den Gründer Assyriens, geglaubt und haben ihn als Gott verehrt, und zwar über Jahrtausende. Und irgendwann hat Gott halt gesagt, jetzt reicht mir das, ihr müsst umkehren, das geht so nicht weiter. Und haut da eben zwischen und hat Jona ausgewählt, um ihn diese Botschaft auszurichten. Und ich meine, das ist in meinen Augen auch unter dem Hintergrund nur verständlich, dass die sofort umkehren. Weil wenn man das liest und überlegt, wie mächtig die waren, dann stelle ich mir vor, da kommt jetzt so ein dahergelaufener Hebräer, sagt, in 40 Tagen seid ihr weg und alle sagen, wie schlimm. Da würde er erstmal denken, ja, nee, ist klar, wer bist du denn eigentlich? Ne? Also warum sollen die auf ihn hören? Aber ich denke, dass Gott da schon vorbereitet hat und es gab ja schon andere Propheten, die den Untergang der Assyrer auch prophezeit haben. Aber dass jemand kommt und sagt, in 40 Tagen ist hier Schluss, das war vielleicht dann doch so deutlich, und da wird sicherlich noch ein paar andere Sachen gesagt haben, dass der König gesagt hat, jetzt müssen wir uns bekehren, sonst ist Schluss. Assyrien wurde ja nachher vernichtet, aber vom Prinzip erst 120 Jahre später. Also Gott hat tatsächlich nochmal Aufschub gewährt und hat sie für 120, 130 Jahre oder auch mehr erstmal noch verschont und erst dann wurde das praktisch dem Erdboden gleichgemacht. Also auch hier kann man daraus lernen, dass Gott sich Zeit lässt, dass für Gott nichts unmöglich ist. Er kann die Herzen der Assyrer wirklich auch bewegen, auf Jona zu hören. Und er kann alles bereiten. Und dann ist es eben das Entscheidende und das Eindrucksvolle für uns, wie die Assyrer damit umgehen. Die tun Buße, die verändern schlagartig alles, sehen ihre Schuld ein und kehren um. Und das ist ganz entscheidend, weil genau das ist das, was wir gleich im vierten Kapitel sehen und gehört haben, was Jesus im Lukas- und Matthäus-Evangelium ja den Schriftgelehrten, die ihn fragen, auch vorwerfen, dass nämlich die Juden genau das nicht gemacht haben. Matthäus 12, 38, die Schriftgelehrten fragen also Jesus und er sagt, zu dieser Zeit sagten einige Schriftgelehrten und Pharisäer zu ihm, Meister, wir möchten von dir ein Zeichen sehen. Er antwortete ihnen, diese böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, aber es wird ihr kein anderes gegeben werden als das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Inneren der Erde sein. Die Männer von Nineveh werden beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen. Denn sie haben sich nach der Predigt des Jona bekehrt. Hier aber ist einer, der mehr ist als Jona. Die Königin des Südens wird beim Gericht gegen diese Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Hier aber ist einer, der mehr ist als Salomo. Bei den einzigen Textstellen, die im Neuen Testament Bezug auf Jona nehmen. Und auch hier muss man sich mal vorstellen, das geht so ein bisschen, was wir beim Herrenmal ja auch schon gehört haben. Die Menschen jubeln erst Jesus zu und wenn es drauf ankommt, sind sie alle weg. Und nun kann man ja immer sagen, das waren die damaligen Menschen, die Juden, die es irgendwie nicht kapiert haben. Aber es ist ja völlig klar, die Juden von damals sind die Christen von heute. Also das sind wir. Wir kapieren es auch nicht. Und Jona kann auch Dirk sein oder da kannst du auch deinen eigenen Namen reinsetzen. Es geht ja nicht um die anderen, die es nicht kapieren, sondern es geht um uns, die es nicht verstehen. Es geht um uns, die wir es falsch machen. Und Jesus ist hier sehr, 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 sehr brutal. Er sagt, die Menschen von Nineveh, also eigentlich der Abschaum aus damaliger Sicht, das sind die, die die Juden richten werden. Das muss völlig grotesk sich angehört haben. Ein Schlag ins Gesicht. Die sollen uns, die sind besser als wir. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Gnade Gottes wirklich verstehen. Und genau das ist das, was Jona ja irgendwie dann doch nicht so gut konnte. Am Ende war Jona in diesem Fall stellvertretend für das Volk Israel. Eine gewisse Selbstgerechtigkeit. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Und die sind so böse, die verdienen ja noch nicht mal, dass sie überhaupt das Gute hören. Die verdienen nicht mal, dass wir dahin gehen. Das ist das ja, was Jona denkt. Die verdienen noch nicht mal, dass ich da hingehe. Ich will gar nicht, dass die Worte hören, weil es könnte ja sein, dass sie sich wirklich bekehren. Und das wollte er nicht. Und genau das wollte das Volk Israel im Neuen Testament auch nicht. Deswegen benutzt Jesus diesen Vergleich, weil er sie darauf hinweisen will, dass es kein Wunder mehr braucht, weil es gibt Tonnen an Wundern in der Bibel, auch zur damaligen Zeit. Und er benutzt Jona, um ihn wirklich den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ich will keine Selbstgerechtigkeit, ich will keine Menschen, die meinen, dass sie etwas Besseres sind, sondern ich will Menschen, die bereit sind, umzukehren und ich will Menschen, die Buße tun und bereuen, was sie getan haben und von ihrem Weg abgehen. Und das haben die Menschen in Nineveh getan und genau das haben die Juden zum größten Teil nicht getan. Genau das ist, was wir heute aber auch tun. Wir können weglaufen, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt und versuchen, davon zu laufen. Und wir können auf andere zeigen und sagen, die haben es nicht verdient. Da strenge ich mich gar nicht erst an, weil das möchte ich gar nicht. Und wir können vergessen, dass Gottes Gnade wirklich größer ist als alles andere, was wir uns vorstellen können. Und was Gott eben oder Jesus nicht abgeschafft hat, ist das Gesetz, sondern was er wirklich abgeschafft hat, ist die Gesetzmäßigkeit. Ist das falsche Auslegen von Gesetzen, die einen göttlichen Ursprung haben, die wir aber in unserer häufiger Kleinkariertheit und begrenzten Horizont einfach falsch interpretieren und falsch auslegen und damit viel mehr Schaden anrichten häufig, als dass wir Gutes tun. Und genau dagegen ist Jesus vorgegangen. Genau das war das, was er nicht mochte damals. Und auch das ist das, was er heute auch bei uns Christen nicht möchte, ist, dass wir eine falsche Gesetzmäßigkeit haben und die Liebe Gottes und die Gnade Gottes an Bedingungen knüpfen, wie man sich in der Gemeinde verhalten zu halten hat, ob man sein Leben so lebt oder so. Natürlich gibt es Grenzen, natürlich gibt es da ein Wachsen, aber der Grundstein muss und sollte immer ein aus der Liebe erwachsener Glaube sein, der alles andere sozusagen mit sich reißt. Und ich habe gestern, und dann höre ich auch auf, gestern ein Herz für Kinder geguckt, weil das kommt immer vor der Sportschau, was ich ja gerne gucke, abends. Und da gab es eine sehr ergreifende Rede einer Krankenschwester, die, glaube ich, schon über 70 ist, die seit über 40, 45 Jahren in Peru, Chile, Südamerika Kinderdörfer aufbaut, Kindern, die krank sind oder waren oder keine Eltern mehr haben, praktisch ein Zuhause zu geben, Schulbildung, medizinische Bildung. Also sich wahnsinnig engagiert hat und mittlerweile Projekte mit über Tausenden von Mitarbeitern und Kindern leitet und ganz viel Gutes getan hat. Und die hat eine ganz tolle Laudatio gehalten, 10 Minuten. Und da ging es vom Prinzip wirklich nur, es war auch eine Christin, eine tiefgläubige Person, und da ging es eigentlich nur um die Liebe und wie sehr die Liebe zu den Menschen ihr auch die Kraft gegeben hat, diese ganzen Dinge überhaupt zu machen. Und die sah mit 73 gefühlt noch fitter aus als ich mit meinen 45. Also die hat nur so gesprüht. Es gibt ja diese Menschen, die guckst du an und da denkst du, wie macht die das? Die war agil, die hat aus jeder Pore ihres Körpers hat die diese Energie ausgestrahlt. Und die führte wirklich alles auf den Glauben zurück und auf die Liebe, die ihr Kraft gibt, diese Sachen überhaupt gemacht zu haben und noch weiter zu machen. Und das war eben das Tolle an dieser Rede, sie hat dann auch das Publikum, die ja spenden sollen und gespendet haben, über 18 Millionen kamen da zusammen, hat gesagt, dass diese Liebe, die man anderen gibt, aber auch zurückkommt. Und dass das sehr bereichernd ist für jeden Einzelnen, der liebt, weil diese Liebe eben auch die eigene Energie, die eigene Kraftreserve auffrischt. Und da steckte so viel Tolles drin und damit höre ich auf. Jesus kam, sah und siegte, weil er liebte und nicht, weil er von uns verlangt hat, dass wir gewisse Dinge tun. Er braucht niemand, die ihm nachfolgen, sondern er braucht welche, die wirklich das machen, was er gemacht hat und nicht nur hinterherrennen. In diesem Sinne, Amen.